Jeder kennt ja diese Ausdrücke, ne? Also wir sprechen im Alltag oft von einer Hiobsbotschaft.
Mhm.
Wenn uns halt irgendeine Katastrophe ereilt. Oder wir sagen, jemand hat irgendwie die Geduld eines Hiob.
Genau, das ist so ein geflügeltes Wort geworden.
Richtig. Und das sagt man ja, wenn jemand Schicksalsschläge völlig klaglos erträgt. Und jahrtausende lang, also wirklich ewig, galt diese Figur als das absolute Paradebeispiel dafür.
Ja, für dieses stille, fromme und vorbildliche Wegstecken von unfassbarem Leid.
Exakt. Aber, und das ist der Grund für unsere heutige Analyse, was, wenn wir diese Geschichte seit Jahrtausenden einfach komplett falsch lesen?
Das ist eine gewaltige Frage.
Was, wenn diese Hauptfigur, also dieses ultimative Vorbild, in Wahrheit fast alles falsch macht?
Ja, das ist ein Moment, der das eigene Weltbild ganz schön, naja, ins Wanken bringen kann.
Total.
Wenn wir alte Texte wirklich verstehen wollen, müssen wir manchmal bereit sein, unsere am tiefsten verwurzelten Annahmen einfach komplett zu demontieren. Also all das, was uns die Popkultur beigebracht hat.
Und genau dafür haben wir heute eine wirklich phänomenale Quelle auf dem Tisch. Wir stürzen uns nämlich in die Lehren von Dr. John Walton.
Mhm, spezifisch in seine 24. Sitzung.
Genau. Da geht es um die literarische und theologische Rolle Hiobs im Buch Hiob. Und dieser Deep Dive heute, der ist speziell für dich gemacht, der du uns gerade zuhörst.
Ja, besonders wenn du denkst, du kennst die Moral von der Geschichte eigentlich schon.
Richtig. Weil für mich war das Studium dieser Notizen nämlich, das war wie der Blick auf ein berühmtes Gemälde. Stell dir das mal vor, du stehst jahrelang vor einem Bild im Museum, hast Poster davon zu Hause und denkst, das zeigt so einen, naja, wunderschönen, friedlichen Sonnenaufgang.
Mhm.
Und dann kommt Dr. Walton, kratzt so ein bisschen an der Oberfläche und beweist dir schwarz auf weiß, dass das gar kein Sonnenaufgang ist. Das ist ein brennendes Haus.
Wahnsinniges Bild. Und dieses brennende Haus bringt uns paradoxerweise viel mehr über die menschliche Natur bei.
Wie meinst du das genau?
Naja, es lehrt uns extrem viel über unsere eigenen, oft sehr fehlerhaften Reaktionen auf Krisen. Viel mehr, als es dieser idealisierte Sonnenaufgang je gekonnt hätte.
Okay, wow.
Dr. Walton macht nämlich direkt zu Beginn seiner Vorlesung unmissverständlich klar, dass Hiob literarisch gar nicht als Leitfaden für unser eigenes Handeln konstruiert wurde.
Warte, also er ist nicht das Vorbild für Krisenzeiten?
Nein, überhaupt nicht. Hiobs Rolle im Buch ist es nicht, die rettenden Antworten auf das Problem des Leids zu liefern.
Sondern?
Seine primäre Aufgabe ist es, das Problem überhaupt erst einmal in seiner ganzen Härte darzustellen. Er ist das Problem, nicht die Lösung.
Da muss ich aber direkt mal einhaken.
Gerne.
Weil, wenn wir uns die Geschichte ansehen, er verliert ja seinen gesamten Reichtum, seine Gesundheit und vor allem seine Kinder.
Mhm. Alles ist weg.
Und seine erste Reaktion ist doch genau diese berühmte Standhaftigkeit. Er weigert sich ja zunächst, Gott zu verfluchen.
Ja, das wirkt auf den ersten Blick unglaublich resilient. Das stimmt.
Eben. Ab welchem Punkt argumentiert Dr. Walton denn, dass Hiob da in einen völlig falschen Ansatz abdriftet? Also was genau macht er da falsch?
Der Bruch passiert genau dann, als Hiob anfängt, das Geschehene intellektuell zu verarbeiten.
Ah, okay.
Ja, also wenn er in seinen langen Reden Erklärungen sucht, Walton betont da, dass Hiobs Ansichten, die er da so entwickelt, einen völlig falschen Weg repräsentieren, auf Leid zu reagieren.
Krass.
Er demonstriert eine zutiefst unzureichende Weisheit. Hiob entwickelt da in seinem Schmerz zwei Ideen, die fundamental inkorrekt sind.
Welche sind das?
Erstens zieht er den logischen, aber falschen Schluss, dass Gott ungerecht sein müsse.
Weil er sich denkt, ich bin unschuldig, also muss der Fehler bei Gott liegen.
Exakt. Und zweitens entwickelt er ein extrem problematisches Heilmittel für diesen Schmerz. Er will Gott nämlich direkt konfrontieren.
Er will ihn zur Rede stellen.
Schlimmer noch. Er fordert ein juristisches Verfahren. Er will Gott quasi vor ein kosmisches Gerichtsherrn, einen Schiedsrichter einsetzen und Gott zwingen, sich für dieses Leid zu rechtfertigen.
Er will also echt das Universum verklagen. Wahnsinn.
Genau das ist sein Plan.
Genau das. Aber Moment, wenn Hiob mit dieser Reaktion auf das Leid komplett daneben liegt, wenn er Gott zu Unrecht beschuldigt und so völlig falsche Schlüsse zieht,
ja,
dann ergibt das Ende der Geschichte für mich auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn.
Warum nicht?
Naja, wenn er alles falsch macht, wofür wird er dann in den letzten Kapiteln überhaupt gelobt? Er bekommt doch dieses berühmte Happy End, oder nicht?
Da sprichst du genau den Punkt an. Hier müssen wir nämlich extrem präzise sein, denn genau an dieser Stelle entsteht dieser größte popkulturelle Irrtum.
Okay, erklär mal.
Hiob wird am Ende des Buches eben nicht dafür gelobt, wie er während der Krise reagiert hat.
Ach echt?
Nein, überhaupt nicht. Er wird von Gott, als dieser dann schließlich aus dem Sturm spricht, für zwei ganz spezifische Dinge rehabilitiert.
Nämlich?
Zum einen für die Qualität und die tiefere Motivation seiner Gerechtigkeit vor der Krise. Darauf kommen wir gleich noch intensiv zu sprechen.
Mhm.
Und zum anderen wird er dafür gelobt, dass er am Ende all seine falschen Vorwürfe wieder widerruft.
Ah, er rudert also komplett zurück.
Richtig. Er erkennt, dass er ohne Weisheit gesprochen hat und nimmt seine fehlerhaften Aussagen zurück.
Das heißt, sein Verdienst ist eigentlich die Umkehr am Ende und nicht sein Verhalten im Mittelteil des Buches.
Ganz genau. Die Reaktionen, die er zwischen dem Ausbruch des Leids und diesem Widerruf zeigt, die sind absolut kein Vorbild.
Das ist wirklich ein gewaltiger Paradigmenwechsel für unser Verständnis von diesem Text.
Absolut.
Wenn also Hiobs Verhalten während der Krise so fehlerhaft ist, dann müssen wir uns zwingend ansehen, was diese hochgelobte Gerechtigkeit war, die er vor dem Verlust besaß.
Ja, das ist der Schlüssel.
Und das bringt uns tief in die antike Gedankenwelt, glaube ich. Denn wenn ich Dr. Walton da richtig verstehe, war Gerechtigkeit damals etwas völlig anderes, als wir uns das heute unter einem perfekten Leben vorstellen.
Hundertprozentig. Um zu verstehen, was hier auf dem Spiel steht, müssen wir uns in den kulturellen Kontext des alten Orients hineinversetzen.
Also weg von unserem modernen westlichen Denken.
Genau. Wenn Hiob in Kapitel 31 seinen großen Unschuldseid schwört, beansprucht er keine absolute göttliche Perfektion für sich.
Er sagt nicht, er sei fehlerfrei.
Nein, die Theologie der damaligen Zeit geht ganz klar davon aus, dass kein Mensch in Gottes Augen absolut makellos ist. Das finden wir ja auch in den Psalmen.
Was war dann seine Gerechtigkeit?
Hiobs Gerechtigkeit ist vielmehr eine Eigenschaft, die ihn radikal von seiner Umwelt unterscheidet. Sie hebt ihn einfach ab.
Okay, verstehe.
Die zentrale Frage des gesamten Buches lautet daher nicht, ist Hiob perfekt?
Sondern?
Die Frage lautet, handelt Hiob so gerecht, um sich dadurch persönliche Vorteile zu sichern, oder hat seine Integrität, sein Festhalten an der Gerechtigkeit, einen unabhängigen Wert?
Also völlig losgelöst von dem, was er als Gegenleistung bekommt.
Exakt.
Das ist ja diese klassische, zeitlose Frage nach der wahren Motivation. Mache ich das Gute, weil es in sich selbst gut ist? Oder mache ich es, weil ich, naja, am Ende des Jahres einen kosmischen Bonus erwarte?
Ganz genau.
Und an diesem Punkt führt Dr. Walton einen Begriff ein, der für dich, wenn du uns gerade zuhörst, ein echter Schlüsselmoment sein wird.
Oh ja.
Ein Konzept, um die gesamte antike Welt zu verstehen, das Konzept der großen Symbiose.
Das ist wirklich faszinierend. Die große Symbiose ist der entscheidende Rahmen, um Hiobs Handlungen in Kapitel 1 überhaupt zu begreifen.
Erklär das mal kurz, weil das ist echt wichtig.
Wir müssen uns völlig von unserem modernen Verständnis des Wortes Frömmigkeit verabschieden.
Weil wir dabei ja meistens an innere Haltung denken, ne?
Ja, an Glauben, an eine persönliche Beziehung zum Göttlichen. Aber in den Kulturen des alten Orients, also bei den Babyloniern, in Sumerern und so, da war Frömmigkeit primär rituelle Performance.
Performance, also Show.
Es ging um präzise durchgeführte Rituale, um Opfer und Zeremonien.
Warum? Warum dieser Fokus auf Rituale?
Weil die Götter in dieser Vorstellungswelt extrem fragile Egos hatten. Sie galten als unberechenbar, launisch und manchmal sogar schlichtweg faul.
Faul? Echt jetzt?
Ja. In vielen mesopotamischen Schöpfungsmythen wurden die Menschen überhaupt erst erschaffen, um die lästige Arbeit für die Götter zu erledigen und sie mit Opfern zu ernähren.
Das ist ja völlig absurd aus unserer heutigen Sicht. Die große Symbiose war also so ein System, in dem man die Götter regelrecht verwöhnte und fütterte, damit sie einen in Ruhe ließen.
Genau das war der Deal.
Weißt du, das erinnert mich extrem an Schutzgeldererpressung bei der Mafia.
Haha, ja, das passt.
So nach dem Motto, hier ist ein schönes, fettes Opfertier für dich, lieber Don Corleone des Himmels. Bitte brenn meine Ernte in dieser Saison nicht nieder.
Ein fantastischer Vergleich.
Oder wenn wir es etwas alltäglicher machen, das ist, als würde man einem Kellner, der für seine mieseste Laune berühmt ist, direkt zur Begrüßung ein gigantisches Trinkgeld auf den Tisch knallen.
Mhm.
Nur damit er einem später nicht heimlich in die Suppe spuckt.
Ja, absolut. Nehmen wir diesen Mafia- oder Trinkgeld-Vergleich mal und wenden ihn direkt auf Hiob an.
Okay, lass uns das mal durchspielen.
Das Buch stellt uns Hiob in Kapitel 1 als jemanden vor, der extrem gewissenhaft in der Durchführung dieser Rituale ist.
Stimmt, er opfert da ja ständig.
Ja, und in den Versen 4 und 5 finden wir ein Detail, das durch die Brille dieser großen Symbiose plötzlich extrem verräterlich wird. Hiob bringt nämlich Opfer für seine eigenen Kinder dar.
Ja, aber nicht, weil sie was angestellt haben, oder?
Nein, nicht, weil sie eine konkrete Sünde begangen hätten. Er tut es rein prophylaktisch. Er opfert nur für den Fall, dass seine Kinder vielleicht, eventuell, aus Versehen tief in ihren Herzen etwas Falsches gedacht haben könnten.
Ach du meine Güte.
Walton nennt das rituell gewissenhaft bis hin zur Fehlerhaftigkeit. Es ist obsessiv.
Das ist ja unfassbar. Er schließt also nicht nur eine Lebensversicherung ab, sondern auch noch eine Versicherung gegen, keine Ahnung, Meteoriteneinschläge an ungeraden Wochentagen. Nur um das System komplett abzusichern.
Genau so kannst du dir das vorstellen.
Aber hier ist das Faszinierende, das mir beim Lesen der Quellen wirklich die Augen geöffnet hat. Obwohl diese rituellen Opfer in Kapitel 1 so massiv in den Vordergrund gestellt werden,
ja,
tauchen sie danach im ganzen Buch nie wieder als Lösung auf.
Ist dir das aufgefallen? Ja, exakt.
Wenn Hiob später alles verliert und da in der Asche sitzt, da kommt keiner seiner Freunde auf die Idee zu sagen, hey Hiob, verdoppel einfach mal deine Opferzahl, zahl mehr Schutzgeld, dann wird das schon wieder.
Richtig.
Warum verschwindet dieses Konzept plötzlich komplett?
Weil die Krise, die über Hiob hereinbricht, dieses System der großen Symbiose komplett sprengt.
Es funktioniert einfach nicht mehr.
Genau. Hiob hat ja sein Schutzgeld überpünktlich bezahlt, er hat das Trinkgeld im Voraus in rauen Mengen gegeben und trotzdem wurde ihm alles genommen.
Die Mechanik der Rituale hat total versagt.
Und das erkennen sogar seine Freunde. Deshalb wird Frömmigkeit, also im Sinne von dieser ritualisierten Pflichterfüllung, in der gesamten Lösungsdiskussion des Buches nicht ein einziges Mal mehr vorgeschlagen.
Wahnsinn. Und diese Erkenntnis ist ja eigentlich der logische Übergang zu dem, was sich eigentlich hinter Hiobs Fassade abspielt.
Mm.
Wenn Hiob also völlig in dieser großen Symbiose gefangen ist, wenn er dieses von, naja, panischer Angst und Kontrollzwang getriebene Gottesbild hat,
ja,
dann verändert das doch unsere gesamte Sicht auf die berühmte Szene im himmlischen Thronsaal, oder? Der Herausforderer, den wir ja traditionell oft einfach als den Teufel bezeichnen, sieht plötzlich ganz anders aus.
Absolut. Der Herausforderer ist in dieser Analyse nämlich nicht einfach das personifizierte, grundlos wütende Böse, das Hiob einfach nur zum Spaß quälen will.
Sondern?
Wenn wir uns Hiobs obsessive, ängstliche Pflichterfüllung ansehen, impliziert das tief in seinem Inneren eine erschreckende Überzeugung.
Dass Gott böse ist?
Dass Gott kleinlich ist. Hiob vermutet, dass Gott ein unvernünftiger Herrscher ist, der Menschen wegen reinster Formalitäten, wegen kleinster technischer Fehler in der rituellen Ausführung mit grausamem Unglück straft.
Er hat also einfach nur Angst.
Ja, Hiob fürchtet Gott nicht im Sinne von, sagen wir mal, Ehrfurcht. Er hat schlichtweg panische Angst vor dessen Launenhaftigkeit.
Er hält Gott für einen Tyrannen, den man mit ständigen Aufmerksamkeiten ruhig stellen muss.
Exakt.
Und wenn man das begreift, dann tritt der Herausforderer nicht wie ein Monster auf, sondern fast schon wie ein himmlischer Wirtschaftsprüfer.
Ein Wirtschaftsprüfer, ja.
Einer, der sagt, hey, Moment mal, schauen wir uns mal die Motivation von diesem Mann an.
Der Herausforderer zieht da eine bestechend scharfe, logische Schlussfolgerung aus Hiobs Verhalten. Er tritt vor Gott und argumentiert sinngemäß also, wenn Hiob wirklich glaubt, dass Gott ein kleinlicher, strafender Tyrann ist,
ja,
dann ist es die logischste Sache der Welt, dass Hiobs Gerechtigkeit nur deshalb existiert, weil er glaubt, Gottes Gunst stünde bei einer Auktion zum Verkauf.
Krass.
Er erkauft sich das Wohlwollen durch gutes Verhalten, weil er Angst vor den Konsequenzen hat. Hiob dient Gott also nicht, weil Gott es wert ist, sondern weil Hiob ein cleverer Geschäftsmann ist.
Ein Geschäftsmann der großen Symbiose.
Genau.
Ich richte das mal direkt an dich, lieber Zuhörer. Fällt dir auf, wie sich die Dynamik der ganzen Erzählung gerade komplett auf den Kopf stellt?
Es ist ein völliger Perspektivenwechsel.
Der Vorschlag des Herausforderers, Hiob seinen Schutz und seinen Besitz zu nehmen, das ist laut Dr. Walton gar kein Akt reiner sadistischer Bosheit.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist das Aufdecken von einem massiven Motivationsschlupfloch. Es ist ein notwendiger Härtetest für das System der großen Symbiose.
Richtig. Der Herausforderer stellt die These auf, wenn der Profit, also wenn die Gegenleistung des Systems wegfällt, wird Hiobs ach so perfekte Gerechtigkeit sofort in sich zusammenfallen.
Weil sie rein berechnend war.
Ganz genau. Und das führt uns zu der alles entscheidenden, Zerreißprobe der Geschichte.
Mhm.
Wenn Hiob ein derart verzerrtes, von transaktionalen Denken getriebenes Gottesbild hat, was bleibt dann überhaupt noch übrig, wenn ihm alles genommen wird?
Gute Frage.
Das erstaunliche Paradoxon ist, ein einziges, aber absolut essentielles Element bleibt bestehen und rettet ihn letztendlich. Er bewahrt seine Integrität.
Das müssen wir uns genau ansehen. Was bedeutet in diesem Kontext denn Integrität? Seine Frau gibt ihm ja diesen berühmten fatalen Rat, ne? Fluch Gott und stirb.
Ja.
Und seine Freunde drängen ihn wochenlang dazu, einfach irgendeine versteckte Sünde zu erfinden und zu beichten, damit Gott ihn endlich wieder belohnt.
Und genau da liegt der Schlüssel. Hätte Hiob auf seine Frau oder seine Freunde gehört, hätte er genau das bewiesen, was der Herausforderer behauptet hat.
Er hätte bewiesen, dass er Gott doch nur für die Vorteile diente.
Exakt. Hätte er gesagt, okay, ich erfinde jetzt eine Sünde, ich werfe mich in den Staub und tue so, als wäre ich schuldig, nur damit das Leid aufhört und ich meine Belohnung zurückbekomme.
Dann wäre das wieder dieser Geschäftsdeal gewesen.
Richtig. Dann wäre seine Integrität komplett vernichtet gewesen. Das System der Manipulation hätte gewonnen.
Aber Hiob weigert sich.
Er weigert sich eisern. Besonders in Kapitel 27 schwört er nicht, von seiner Unschuld abzurücken.
Und durch dieses sture Festhalten an der Wahrheit beweist er letztendlich, dass er eben doch kein reiner Geschäftsmann der großen Symbiose ist.
Ja, er dient Gott tatsächlich umsonst, ohne Profitdenken, als der Profit längst verschwunden ist.
Das ist die rettende Gnade für seinen Charakter. Er lässt sich nicht mehr kaufen, weder durch Reichtum noch durch Schmerz.
Ganz genau.
Aber, und das ist ja das große Aber in Woltjens Analyse, der Mechanismus in Hiobs Kopf, der diese Integrität aufrecht erhält, der führt direkt in sein größtes Versagen.
Das ist das Traurige daran, ja.
Wie genau wird aus dieser rettenden Integrität plötzlich diese, naja, toxische Selbstgerechtigkeit, die Gott am Ende so hart kritisiert?
Das ist eine Frage der kognitiven Dissonanz, die in Hiobs Verstand stattfindet.
Okay.
Wir müssen verstehen, dass Hiob und seine Freunde alle das sogenannte Vergeltungsprinzip verinnerlicht haben.
Was genau ist das?
Das ist die feste mathematische Formel der antiken Theologie. Wenn du gut bist, wirst du belohnt. Wenn du böse bist, wirst du bestraft. Das ist für sie ein unumstößliches Naturgesetz.
Also A führt unweigerlich zu B.
Völlig richtig. Nun sitzt Hiob da in der Asche und hält zwei Dinge für absolut wahr, die aber nicht gleichzeitig wahr sein können.
Welche sind das?
Überzeugung Nummer 1. Das Vergeltungsprinzip stimmt. Gott straft nur die Schuldigen. Überzeugung Nummer 2. Ich bin unschuldig.
Ah, das beißt sich natürlich gewaltig.
Da Hiobs Überzeugung Nummer 2, also seine Integrität, nicht aufgibt, zwingt ihn seine eigene Logik dazu, die Schlussfolgerung zu ändern.
Wenn er unschuldig ist und trotzdem leidet, dann muss das System kaputt sein.
Genau. Dann muss Gott fehlerhaft, ungerecht oder schlichtweg böskartig sein. Um seine eigene Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten, sieht Hiob keinen anderen Ausweg, als Gottes Gerechtigkeit zu demontieren.
Das ist echt unfassbar spannend. Um sich selbst im Recht zu sehen, muss er quasi das gesamte moralische Fundament des Universums abreißen.
Ja, das ist sein Holzweg.
Weißt du, woran mich das gerade total erinnert?
Erzähl.
Stell dir mal einen tapferen Whistleblower in einem gigantischen, korrupten Unternehmen vor.
Okay.
Er deckt Missstände auf, nimmt kein Schmiergeld an, verliert seinen Job und wird öffentlich verleumdet.
Mhm.
Er zeigt also absolute Integrität, weil er bei der Wahrheit bleibt. Aber im Laufe dieses jahrelangen zermürbenden Kampfes steigt ihm diese moralische Überlegenheit dermaßen zu Kopf, dass er vollkommen arrogant wird.
Ja.
Er fängt an, jeden Richter, jede Institution und das gesamte Justizsystem niederzubrennen, nur um jedem Einzelnen zu beweisen, wie unfassbar makellos und moralisch überlegen er selbst ist.
Das ist ein brillantes Bild. Er wird toxisch in seiner eigenen Unschuld.
Genau.
Dieser Whistleblower-Vergleich trifft den Kern von Hiobs Problem exakt. Nur weil man moralisch im Recht ist und ungerecht leidet, erhält man nicht den Freifahrtschein für Arroganz.
Richtig.
Und genau das wird Hiob am Ende scharf vorgeworfen. Erst durch die Figur des Elihu und dann in Kapitel 40, Vers 8, durch Gott selbst.
Was sagt Gott dazu ihm?
Gott stellt die entscheidende, messerscharfe Frage an Hiob. Willst du mein Recht zunichte machen? Willst du mich verurteilen, damit du Recht behältst?
Wow.
Dr. Walton zeigt uns hier, dass Hiob als Mensch versagt. Er hat diese eine rettende Eigenschaft der Integrität, aber er reagiert katastrophal, egozentrisch und letztlich anmaßend, indem er Gott degradiert, um sich selbst zu erhöhen.
Wenn wir das nun alles mal zusammenfassen. Hiobs Theologie des Leids ist falsch. Er hat ein Gottesbild, das von Angst und Kontrollzwang geprägt ist. Er verheddert sich in kognitiver Dissonanz und wird am Ende total arrogant.
Genau.
Wenn er also nicht der Held ist, als den wir ihn immer gesehen haben, worum geht es dann eigentlich in diesem Text?
Dr. Waltons Hauptthese lautet, das Buch Hiob handelt von Gott, nicht von Hiob.
Ah.
Hiob ist nur eine literarische Figur, die stellvertretend für uns Dinge falsch macht. Der Text fungiert eigentlich als Spiegel.
Er zeigt uns also uns selbst.
Er zeigt uns ungeschönt, dass selbst ein Mensch mit enorm hoher moralischer Anerkennung schrecklich, unlogisch und egoistisch reagiert, wenn sein Lebenssystem zusammenbricht.
Das Buch will uns Hiob also gar nicht als Idol auf ein Podest stellen.
Nein, es will uns dazu bringen, bessere Reaktionen zu entwickeln. Vor allem aber will es unsere Konzepte zerstören. Wie denken wir über Gott? Wie denken wir über das Gefüge der Welt?
Hiobs Aufgabe ist es also, uns unsere eigene fehlerhafte Denkweise aufzuzeigen.
Exakt.
Und da sind wir am entscheidenden Punkt angekommen. Lass uns dieses jahrtausendealte Konzept aus dem Wüstensand doch mal direkt in dein reales heutiges Leben übertragen, lieber Zuhörer.
Ja, das ist wichtig.
Weil wir blicken ja extrem gerne mit so einer gewissen intellektuellen Arroganz auf diese antiken Menschen herab.
Oh ja. Andauernd.
Wir belächeln ihre große Symbiose. Wir denken uns, wie naiv zu glauben, man müsse Gott mit Tieropfern füttern, um sich vor Schicksalsschlägen abzusichern. Wir halten uns heute ja für so viel aufgeklärter.
Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist das Bedürfnis nach Kontrolle in einer chaotischen Welt doch überhaupt nicht verschwunden.
Kein Stück.
Wir haben die große Symbiose nicht überwunden, wir haben ihr nur ein modernes Gewand angezogen.
Genau das ist es. Wir haben unsere eigene, hochmoderne Version dieses Vertrags erschaffen.
Wie würdest du die nennen?
Nennen wir es den Glauben an Karma oder die Ideologie der grenzenlosen Selbstoptimierung? Denk mal darüber nach.
Okay.
Wir sagen uns heute, wenn ich hart arbeite, wenn ich jeden Morgen um 5 aufstehe, wenn ich mich gesund ernähre, toxische Menschen meide und grundsätzlich ein guter, achtsamer Mensch bin,
dann muss das Leben mich belohnen.
Genau. Wir haben diesen unausgesprochenen Vertrag in unseren Köpfen fest verankert. Wir glauben ernsthaft, wir könnten uns durch richtiges Verhalten ein sorgenfreies, erfolgreiches und gesundes Leben erkaufen.
Es ist echt exakt derselbe transaktionale Mechanismus wie vor Jahrtausenden. Die Formel A führt zu B ist identisch geblieben.
Der einzige Unterschied ist, dass wir statt Schafen und Ziegen heute eben unsere perfekten Lebensläufe, unsere grünen Smoothies und unsere moralische Überlegenheit opfern.
Haha. Ja, schön gesagt.
Aber die Mechanik dahinter, die ist exakt die von Hiob in Kapitel 1.
Richtig.
Und das führt uns zurück zu der Frage, mit der wir gestartet sind. Das brennende Haus.
Richtig.
Du dachtest, die Geschichte von Hiob sei die Blaupause für perfektes Leiden. Jetzt siehst du, dass sie eigentlich die totale Zerstörung dieses transaktionalen Denkens ist.
Ein radikaler Abriss.
Und die unbequeme, vielleicht sogar schmerzhafte Frage, die du heute für dich ganz persönlich beantworten musst, lautet: Was passiert, wenn das Universum diesen unsichtbaren Vertrag plötzlich zerreißt?
Mhm.
Wenn das Schicksal dich völlig grundlos, hart und unfair trifft, obwohl du doch scheinbar alles richtig gemacht hast, hast du dann, wenn die Asche fällt, noch echte Integrität, die unabhängig von einer Belohnung existiert?
Das ist die Gretchenfrage.
Oder zerfällt dein ach so gutes Verhalten, deine Moral sofort zu Staub, weil der erhoffte Profit vom Leben ausbleibt?
Eine Erkenntnis, die uns wirklich zwingt, unsere tiefsten Motive radikal in Frage zu stellen. Es ist schmerzhaft, diese Illusion der Kontrolle loszulassen, aber vielleicht ist es der einzige Weg zu wahrer, bedingungsloser Integrität.
Nimm diesen Gedanken gerne mit in deinen Tag. Wir verabschieden uns für heute aus dieser gemeinsamen Erkundung und wir freuen uns schon darauf, das nächste Mal wieder tief mit dir in neue Perspektiven und alte Wahrheiten einzutauchen. Bis dahin, mach's gut.